Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoscopy auf endoscopycampus.de. Das Thema, das sich mir heute ausgesucht hat, beschäftigt sich mit der gastroenterologisch-endoskopischen Fortbildung. Und mein heutiger Gast, den ich begrüßen darf, ist sicherlich jemand, den jeder kennt, vom Hören, vom Sehen, von den vielen, vielen Publikationen gemacht hat und natürlich auch von seiner letztendlich klinischen Tätigkeit. Er ist sicherlich eine Eminenz, aber er hat sich auch sehr stark mit der Evidenz beschäftigt. Und mein Gast ist Herr Professor L. Grüß Sie, hallo, freut mich sehr, dass ich Sie im Podcast heute begrüßen darf.
Hallo, Herr Meining, hallo Endoskopiker und Endoskopikerinnen in Deutschland und darüber hinaus natürlich.
Ich weiß, jeder kennt Sie, aber trotzdem würde ich Sie bitten, sich doch einfach mal kurz vorzustellen und uns Ihren Werdegang so zu schildern, wie es denn losging von der Assistenzarztzeit bis dorthin, wo Sie jetzt sind letztendlich.
Eigentlich losging es im Pathologischen Institut der Universität Freiburg, als ich nach langem Suchen dort letztendlich das gefunden hat, was mich am meisten und auch bis heute interessiert, nämlich die gastroenterologische Endoskopie. Dann über Empfehlung des damaligen Gastropathologen Professor Oehlert bin ich dann in das Mekka der Endoskopie zur damaligen Zeit nach Erlangen zu Professor Ludwig Demling gegangen, schweren Herzens als Freiburger oder Südbadener in die fränkische Provinz. Ist schon hartes Brot, aber ich habe dort Wurzeln geschlagen und bin da letztendlich 15 Jahre in Erlangen gewesen, länger als alle anderen großen Endoskopen wie Professor Riemann, Professor Frühmorgen und so weiter und habe da die Endoskopie erlernen dürfen, wenn ich auch noch vielleicht erwähnen darf, Professor Sohendra als Einzelkämpfer in Hamburg hat ja auch etwa zu ähnlicher Zeit mit der Endoskopie begonnen und ja ganz wichtige Beiträge über mehrere Jahrzehnte geliefert, aber insgesamt war Erlangen sicherlich das Zentrum der Endoskopie, weil kein Ein-Mann-Betrieb, sondern breit aufgestellt. Über die Erlanger Beschäftigung mit der Klinik, sprich Endoskopie, innere Medizin, kam ich dann auch zur Evidenz. Es hat sich irgendwie immer um Endoskopie gedreht, aber schon auch grundlagenorientiert. Wir haben uns intensiv ja mit der photodynamischen Therapie im Nacktmausmodell beschäftigt und da vieles untersucht und auch dann klinisch die erste photodynamische Behandlung in Deutschland durchgeführt. In Europa war das Professor Lambert, der damals Vorsprung hatte vor allem. Da habe ich Freude bekommen an der wissenschaftlichen Tätigkeit und aber dann schlussendlich mehr oder weniger wie häufig im Leben bin ich dann per Zufall nach Wiesbaden gelangt, meine erste einzige Bewerbung außerhalb der Universität. Und Wiesbaden ist eine wunderschöne Stadt, die man vom Internistenkongress kennt.
Oh ja.
Und als da zufälligerweise die Anzeige hinsichtlich eines Gastroenterologen im Klinikum ausgeschrieben war, habe ich gedacht, naja, da bewirbst dich halt jetzt mal. Ja, und dann bin ich hier in Wiesbaden hängen geblieben. Und wir haben hier dann mit unserer Arbeitsgruppe, ich habe ja doch wichtige Partner und Weggefährten mitnehmen können nach Wiesbaden, konnten wir auch in Wiesbaden im nicht-universitären Setting zu guten Zeiten damals eben ausgedehnte klinische Forschungen machen, insbesondere natürlich Schwerpunkt Barrett-Karzinom beziehungsweise Frühkarzinome generell und dann auch die Dünndarm-Endoskopie war ja so ein bisschen der zweite Schwerpunkt.
Da darf ich gleich mal einhaken bei zwei Sachen. Also Sie haben zum einen mal eine Sache erwähnt, die wir auch heute eigentlich ganz gerne auch noch als diskutieren möchten, beziehungsweise als Thema haben, und zwar, das ist die Demling-Schule. Wie relevant ist denn so eine Schule in Anführungszeichen? Also wir wissen ja, dass bei den Chirurgen ist es ganz essentiell. Also da macht man so wie der Chef und nicht anders. Wie war denn das bei Ihnen jetzt letztendlich? Also das war ja auch ein sehr forschungsgetriebenes Umfeld, aber dennoch war es eine Person, die, sage ich mal, das Ganze nach außen repräsentiert hat. Ähnliche auch wie Sie dann in Wiesbaden. muss man ja auch sagen, sie haben dort extremst viel Evidenz generiert, große Studien gemacht, weltweit die größten und jeder kennt sie auch deswegen. Aber dennoch war es schon so auch eine Art der Ellschen Schule, der Herangehensweise. Wie sehen Sie denn da so, sage ich mal, gibt es da einen Konflikt oder was ist Evidenz und was ist Eminenz?
Also vielleicht erstmal zum Thema Schule. Ich glaube, Schule ist natürlich extrem wichtig. Wir haben ja alle eine besucht, eine Grundschule und eine Oberschule und eine Hochschule.
Ja, ja.
Damit ist eigentlich alles gesagt. Und der nächste Schritt ist dann die Schule, wie man ärztlich tätig wird, wie man Wissenschaft betreibt. Und Schule wird immer geprägt durch einen Lehrer. Und wir erinnern uns ja alle an unsere Lehrer in, zumindest mal so in der Oberschule, die hervorragend waren teilweise, zum Teil auch ein bisschen schwächer ausgebaut. Mhm. Schule ist wichtig, Lehrer sind wichtig, Leitfiguren sind, glaube ich, ganz wichtig. Und so war Ludwig Demling eine Leitfigur. Man muss vielleicht natürlich dazu sagen, ich war ja so in der Endphase der Demlingschen Zeit in Erlangen. Die Hochzeit war ja in den 70er Jahren mit der ersten Papillotomie weltweit durch Meinhard Glasen, die erste Polypektomie durch Deile, die erste Polypektomie im oberen Trakt, damals glaube ich durch Ottenjahn und auch das Ganze geprägt durch Professor Peter Frühmorgen in den 70er Jahren, der für die damalige Zeit aus meiner Sicht ganz exzellente klinische und auch grundlagenorientierte Forschung betrieben hat im Bereich der Lasermedizin, aber auch im Bereich der Elektrochirurgie, Elektrohydrothermosonde. Das war ja im Prinzip ein Vorstadium des APC-Gerätes. Ich kam in der Endphase, aber Ludwig Demling war da vielleicht der beste Lehrer, beziehungsweise vielleicht in der besten Phase seiner Zeit als Lehrer, weil er ja doch schon ein bisschen auch gereift war, sehr milde war, aber dennoch klare Richtung vorgegeben hat. Aber nicht nur Schule und Lehrer sind wichtig, sondern natürlich, ob der Schüler am Ende versetzt wird. Das hängt ja in hohem Maße vom Schüler selber ab.
Richtig, ja.
Deswegen glaube ich, war es für mich die richtige Entscheidung, mit meiner Neugier in die Endoskopie zu gehen und dann aber in eine Hochschule der gastroenterologischen Endoskopie zu gehen, um da unterstützt zu werden. Allein durch die Kompetition auch, ja. Ich meine, Sie haben ja auch universitäre Erfahrungen.
Können wir auch gleich gerne noch über Schulen reden. Da gab es nämlich auch dieses Wort, der Schule war da durchaus präsent, sage ich mal. Ja? Also,
ja.
Und ich gebe Ihnen da ja vollkommen recht. Also das prägt einen. Aber was ja auch ganz wichtig ist und was Sie ja auch vorgelebt haben, ist, dass man dann selbst irgendwie diesen Spirit mitnimmt. Ich sage jetzt mal Neudeutsch Spirit. Und dann aber auch selbst eine Schule in Anführungszeichen ja auch gründet. Also Sie haben ja dann auch Ihre Schüler, die Sie dann ja auch ähnlich wie Sie dann in Wiesbaden gelandet sind, ja auch wieder dann in Wiesbaden oder in Regensburg oder in Frankfurt oder sonst wo gelandet sind. Also das ist ja schon auch was, was dann auch weitergetragen wird. Weil man, sage ich mal, neudeutsch würde man sagen, Role Model, also man orientiert sich vielleicht dann auch an dem Chef oder an dem Vorgesetzten oder der Ihnen als Lehrer halt eben auch sympathisch ist. Was aber dann ganz interessant ist, und deswegen habe ich mir Sie auch als Gesprächspartner ausgesucht, Sie haben ja dann auch angefangen, vor über 20 Jahren war es, glaube ich, diese Update-Reihe zu gründen und dann eigentlich ein ganz anderes Konzept aufzubauen. Also dann wirklich weg von dem Role Model hin zu was topaktuelle Studien präsentiert von Experten, das Ganze aktuell, kompakt und eigentlich eine ganz andere Form der Fort- und Weiterbildung gegründet, die ja auch unglaublich erfolgreich nicht nur war, sondern die auch noch ist. Also das ist ja ein Modell, das ja sich jetzt von der Gastroenterologie auf alle anderen Themenbereiche auch weit erstreckt hat. Wie kam es denn dazu? Was war denn da die Motivation? Das würde mich interessieren.
Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung Beschäftigung mit jüngeren Kollegen, mit Studenten hat mir schon immer Freude gemacht. Also auch der ganz einfache Studentenunterricht. Und um es vielleicht möglichst kurz zu machen, zu diesem Update-Konzept bin ich gekommen, als ich beseelt von einer Falk Foundation Veranstaltung in Titisee, die ja auch jeder kennt, die eine ja doch wunderbare Veranstaltung im zweijährigen Modus sind, mit schönen State-of-the-Art Vorträgen einmal quer durch. Und da durfte ich sprechen und es war noch dazu Sonne und ausnahmsweise auch wunderbares Langlaufwetter. Und da war ich auf der Rückfahrt von dieser Veranstaltung so beseelt, dass ich mir sagte, eigentlich wäre es ja schön, wenn du eine eigene Veranstaltung generieren könntest, die sich aber ein bisschen unterscheidet von dem, was allgemeiner Standard war, nämlich in der Regel State of the Art. Und daraus ist dann die Idee geworden, so eine Art Journal Club, neue Studien referieren, wie wir das in Erlangen hatten. Und an anderen Universitäten ist es ja auch ein Gang und Gäbe, dass da so ein bisschen Literatur vorgestellt wird. Insofern diese einfache Idee, wir machen ein Update im Sinne von aktuellen Studien, Journal Club, die habe ich dann direkt im nächsten Winter umgesetzt, um meine Begeisterung für nicht nur Langlauf, sondern vor allem Alpin zu realisieren. Und wir sind dann tatsächlich mit 40...
Auf den Gletscher
nach Hintertux mit 40 Kolleginnen und Kollegen. Das war ja in der Oberarztzeit an der Universität, wo man viele Ideen hat, die man mal ausprobiert und dann wieder sein lässt. Und haben wir da gestartet. Und zu meiner großen Überraschung war das dann innerhalb wenigen Jahren nach der DGVS einfach die größte Ärzteveranstaltung in der Gastroenterologie. Und dann letztendlich erst 10 Jahre später, also das erste Gastro-Update war vor 30 Jahren. Und 10 Jahre später kam mir dann die Idee, weil ich nie getrieben war, das irgendwie geschäftsmäßig zu betreiben oder auf andere Fachgebiete. Mich hat ja eigentlich nur die Gastroenterologie in der Endoskopie interessiert. Also 10 Jahre später, nachdem das so eine Resonanz hatte, habe ich gesagt, wenn es bei Gastro funktioniert, wird es eben in der Kardiologie, Pneumologie auch funktionieren. Ja, ja. Und so habe ich dann zusammen mit einer Bekannten dann die MedUpdate gegründet und die wurde dann operativ von dieser Dame sehr gut geführt. Und so haben wir eben, über 30 Fachgebiete, nahezu die gesamte Medizin, auch die chirurgischen Fächer und über 28.000 Teilnehmer im Jahr.
Wahnsinn, unglaublich. Aber da würde mich jetzt schon interessieren noch letztendlich, also auch jetzt, ich merke es ja selber auch bei mir jetzt, bei den Mitarbeitern, Sie können ja jetzt das Ganze ein bisschen rückwirkend auch betrachten. Was würden Sie denn sagen, ist jetzt, wenn ich mich nun weiterbilden möchte, und man muss sich auch weiterbilden, also wer sich nicht weiterbildet, bleibt ja stehen, das ist ja keine Frage. Aber jetzt gibt's ja da eine unglaubliche Auswahl. Wir haben die großen Live-Demos-Veranstaltungen, wir haben die Updates, wir haben die Kongresse, jetzt haben wir auch noch so neue Sachen wie Video-Journals, Video-Tutorials, dann haben wir noch lokale Veranstaltungen. Versuchen Sie doch mal so aus Ihrer Erfahrung heraus, jemanden so ein bisschen den Fahrplan an die Hand zu geben, was denn, sage ich mal, jetzt wichtig ist und was vielleicht, sage ich mal, eher so in zweiter Reihe stehen kann oder sollte.
Ja, also sagen wir, Fortbildung grundsätzlich ist positiv und ich glaube, sie wird immer noch viel zu wenig genutzt. Es gibt eher die Minderheit, die sich ordentlich, also gut fortbildet. Mhm. Ich glaube, ein Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen tun das nicht ausreichend. Ich meine, die vielleicht zufälligerweise jetzt zuhören, die tun das, weil sie sogar so kleine, unwichtige Talks sich antun und nichts dabei lernen und fragen nachher, warum habe ich das angehört.
Nein, zum Einschlafen zum Teil.
Ja. Also ich glaube, da ist ein großes Defizit noch beim Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen. Und auf der anderen Seite habe ich dann die Gruppe, die sich sehr intensiv fortbildet, die sich mehr als erforderlich, mehr als diese 50 CME-Punkte im Jahr einsammelt, für die diese Punkte gar kein Thema sind, weil sie sowieso 100 und mehr haben. Mhm. Also das ist mal so generell. Dann natürlich, wenn ich jetzt mal einfach auch so ein bisschen abstufe oder gradiere, ist natürlich der Fachgesellschaftskongress ist natürlich ein Muss, denke ich, für jeden Gastroenterologen. Der muss zur DGVS.
Warum muss er dahin?
Der muss zur DGVS, weil er dort zum Beispiel seine wissenschaftlichen Tätigkeiten vorstellen kann, die er macht. Ja. Aber ich weiß, ich darf die Messlatte nicht so hochlegen. Das würde ich eigentlich von jedem jungen Menschen erwarten, dass er neugierig ist, dass er forscht. Mhm. Und man kann eben ja auch außerhalb der Universität, natürlich in limitierterem Maße, aber man kann auch außerhalb was tun. Mhm. Und also allein deswegen sollte er hin. Dann natürlich gibt's alle Themen der Gastronomie dort, die zum Teil von hervorragenden Referenten vorgestellt werden und. Also ich glaube, das ist jedem klar, abgesehen von Socializing und von Arbeitsgruppen, junge Gastronomen, junge Endoskopiker, die sich da treffen. Also ich glaube, in gewissem Maße gilt das natürlich auch für die DGIBV. Deswegen bin ich als nicht aktiver Endoskopiker immer noch natürlich bei der Gesellschaft, weil ich glaube, dass man als Endoskopiker auch bei der DGIBV wirklich zu Hause sein sollte und da auch präsent sein sollte.
Das freut uns, ja.
Das sind mal so die, also der Fachgesellschaftskongress ist, glaube ich, gesetzt, sollte gesetzt sein. Dann, klar, als Endoskopiker, die Live-Veranstaltung, ich glaube, die sind schon wert, besucht zu werden. Ob man jetzt jedes Jahr 3 Lives besuchen muss, darüber kann man diskutieren. Mhm. Aber ich weiß noch sehr schön, als ich die Leitung der Endoskopie in Erlangen hatte, bin ich mit meinen Endoskopie-Schwestern und Pfleger nach Hamburg gefahren zum Endoclub, weil erstens als Incentive, aber auch als Teamereignis. Und dann natürlich, um von den Großen was zu lernen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass auch diese Live-Angebote für Endoskopiker absolut eine Rolle spielen. Ich glaube, da wird sich wahrscheinlich schon einiges noch fokussieren, konzentrieren.
Wohin gehen fokussieren? In Richtung, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, in Richtung mehr Videos, also sprich, oder will man das wirklich, also ist immer so die Frage, heißt live, dass man wirklich mal auch sehen möchte, wie Fehler passieren? Oder heißt live, dass man auch letztendlich einfach gut aufgearbeitete Fälle mit entsprechenden technischen Erklärungen präsentiert bekommen möchte?
Also dieses Live-Event hat was, weil man einfach dann wirklich ganz herausragende Personen beobachten kann, bei allem, was gelingt oder eben nicht gelingt. Die Gefahr ist natürlich, dass das Ganze dann abgleitet, weil diese ganzen Events sind natürlich abhängig von wie vieles von Sponsoren. Und ich habe schon manchmal gehört, naja, das war jetzt die Werbeveranstaltung für die Firma XY. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. Und dann natürlich auch die Gefahr, dass wir haben ja in Deutschland 4-5 große Live-Events, dass natürlich jeder Konkurrent des anderen ist und jeder will es toller. Und es geht häufig am Praxisalltag irgendwie ein bisschen vorbei, sondern man will einfach die größte ESD zeigen, man will die schnellste Polyvektomie zeigen, man jagt nach Sensationen und da besteht die Gefahr, sage ich mal, dass man da an der Botschaft für den, der nachher am nächsten Tag in seiner Praxis, in seiner Klinik arbeitet, da die falsche Botschaft ausgibt. Also das ist nicht ungefährlich, meine ich. Nur noch ganz kurz, Videodemonstrationen, wie man jetzt eine PEG anlegt beispielsweise oder eine komplexe Polyvektomie durchführt, die sind sicherlich auch sehr wertvoll, also im Sinne von Lehrvideos ohne Showcharakter. Insofern ist es auch natürlich wertvolle Ergänzung in der Endoskopie. Aber ich denke, um nochmal auf die Evidenz zu kommen, das war mir doch immer ganz wichtig, auch beim Gastro-Update, dass wir Endoskopiker dazu neigen, massiv die Eminenz zu betonen. Die Eminenz ist natürlich wichtig, deswegen diese Live-Demos von Experten. Die Eminenz ist enorm wichtig, aber sie ist häufig und immer noch sehr, sehr häufig in der Endoskopie nicht abgedeckt durch die Evidenz. Ja. Und ich denke, wir Endoskopiker oder die aktiven universitär, aber auch nicht universitär, müssten viel mehr sagen, toller Fall, toll gemacht, aber wo ist die Evidenz dazu? Lass uns doch zum Beispiel eine gemeinsame Studie auflegen, um hier A gegen B zu vergleichen. Und ich glaube, da haben wir noch enorm viel Luft und Auftrag Richtung Evidenz.
Leider kommen wir schon an das Ende von dem Podcast langsam, aber ich versuche mir oder ich gebe mir trotzdem mal die Mühe, das nochmal kurz zusammenzufassen, weil es waren doch, glaube ich, ein paar sehr wichtige und interessante Botschaften dahinter. Ich würde es jetzt mal so sehen, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie jemanden, der uns überhaupt da schon mal hinbringt. Also wir brauchen den Lehrer, den Sie hatten, den ich hatte, der idealerweise jeder in irgendeiner Art und Weise hatte. Was dann die Weiterbildung betrifft, habe ich jetzt mal so verstanden und das finde ich sehr gut, dass wir die Live-Demos, die ja immer noch sehr viel und auch sehr populär sind, eher so als Anregung finden, um auch sozusagen vielleicht nichts zu verpassen, in Anführungszeichen, und uns auch zu überlegen, was wir vielleicht auch da an neuen Dingen auch generieren können. Aber glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Und das schließt sich jetzt wieder der Kreis auch zu den Update-Veranstaltungen von Ihnen. Man muss das Ganze auch wissenschaftlich publizieren. Einfach nur zu erzählen reicht gar nichts. Es muss auch irgendwie schriftlich, peer-reviewed, auch nachlesbar vorhanden sein und sich dann auch einer entsprechenden Prüfung auch stellen und im Zweifelsfall auch abgelehnt werden.
Ja, war doch gut zusammengefasst.
Ja, wunderbar. Dann haben wir ein perfektes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, lieber L. Ich hoffe, Sie bleiben uns noch lange Zeit in der Fort- und Weiterbildung erhalten. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Sie das werden.
Werde mich bemühen.
Und darf mich ganz herzlich für den schönen Podcast bedanken. Und ich bin mir sicher, gerade eine oder andere der jüngeren Zuhörer hat sicherlich was mitgenommen. Alle Zuhörer insgesamt darf ich in 14 Tagen wieder begrüßen. Sollten Sie Fragen zwischendrin haben, richten Sie die gerne an uns und wir versuchen sie dann auch entsprechend zu beantworten, zum Beispiel im Rahmen eines nächsten Podcasts. Vielen Dank und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.